Hey, this is Brian Kibler, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 293. Heute voller Final Fantasy, wer hätte es gedacht? Und zwar gucken wir uns heute alle Commander-Decks an. Die kompletten Commander-Decklisten sind gespoilert worden und wir als Commander-Profis gucken uns die mal an und reden ein bisschen drüber. Und dazu ist ein neues Secret Lair-Drop rausgekommen. Und zwar dieses Mal wirklich ein, also es ist noch nicht draußen, es kommt raus als Teil des gesamtgroßen Secret Lair-Drops. Aber es ist noch mehr Final Fantasy, weil Wizards of the Coast will, dass ihr aufhört, Magic zu spielen und mehr Final Fantasy spielt. Und das gucken wir uns alles an. Da haben wir gedacht, diesmal bleiben wir so bei zwei Themen, weil Commander-Decks sind erfahrungsgemäß mal ein bisschen groß. Und danach machen wir Ask Us Anything, wenn wir die Zeit dafür haben. Ich hoffe, dass wir die Zeit dafür auf jeden Fall haben. Und bevor es losgeht, an meiner Seite der liebe Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Ich bin tatsächlich ziemlich hyped für Final Fantasy. Wie immer mit Commander-Decks, theoretisch könnten wir über jede einzelne Karte in den 100-Karten-Decks irgendwie so reden. Deswegen wollten wir es uns mal nicht überheben mit dem Inhalt. Mm. Nächste Woche besprechen wir dann auch wieder das Hauptset, was da so rausgekommen ist und was man da so auf den Blick haben musste. Aber natürlich, bevor wir einsteigen mit der Thematik, ein Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Drink, Hydration-Drink, Eistee und Milchshake eures Vertrauens und den wir auch schon lange, lange supporten mit sehr, sehr leckeren Getränken, die es da gibt. Mm. Und ihr könnt euch die mal anschauen bei weareholy.com/radioravnica. Und wenn ihr da was gefunden habt, was ihr kaufen möchtet oder euch das Probierpaket nochmal zu Gemüte führen wollt, dann könnt ihr mit den Codes Ravnica10 10% sparen und mit dem Code Ravnica5 5€ auf euren Ersteinkauf. Unterstützt uns dabei indirekt und wir können uns davon den Podcast eben finanzieren. Deswegen gönnt euch ein bisschen Holy Energy oder andere Getränke von Holy und unterstützt damit Radio Ravnica. Dann haben wir aber noch ein paar Ankündigungen für die nächsten Wochen. Und zwar geht es schon sehr bald los. Und zwar in Neumünster, wo es eine E-Sports-Veranstaltung gibt von dem Land Münster, glaube ich. Genau. Ich weiß gar nicht, wer es ist. In der Holsteinsteinhalle, wo Keep Seven die TCG-Area mit betreuen wird. Und da werden wir beide vor Ort sein.
Das ist praktisch schon nächste Woche, wenn ihr nichts zu tun
genau,
habt.
Genau, nächste Woche, wenn ihr das hier hört. Dann vom 6.6. bis 8.6. auf der Dokomi in Düsseldorf werden wir auch beide da sein. Und natürlich zu guter Letzt vom 11.7. bis zum 13.7. auf dem Commandfest in Bonn. Das heißt, wenn ihr an den Veranstaltungen irgendwie teilnimmt, dann sagt doch gerne Hi, sagt kommt gerne vorbei und sagt Hallo. Und wenn ihr noch nicht da seid, überlegt es euch mal, denn wir finden, die Events lohnen sich. Dokomi, immer eine schöne Sache. Auch diese E-Sports-Geschichte, da wird einiges zu gucken geben.
Da bin ich auch gespannt.
Und eben von Keep Seven einiges an Programm. Aber dementsprechend, genug der Vorreden. Springen wir mal ins eigentliche Thema. Und zwar die Final Fantasy Commander Decks. Wir haben sie am 12. Mai alle gleichzeitig gedroppt bekommen, irgendwie komplett atypisch zu der normalerweise Preview-Season, wo immer ein großer Creator, meistens Command Zone, meistens irgendwelche anderen großen Creator, die Listen halt eben vorstellen, direkt mit Upgrade-Guides und so weiter und so fort. Diesmal nicht, diesmal einfach so gedroppt, alle vier, die da wären, Revival, Trance, Limit Break, Counter Blitz, Science und Spellcraft, je nach Spiel quasi so ein bisschen sortiert. Wir haben Final Fantasy 6, 7, 10 und 14. Jetzt natürlich erstmal vorab die Frage an dich. Wie ist dein allgemeiner Eindruck von den Commander-Decks? Wir haben wieder Standard-Set-Commander-Decks, aber auch Universes-Beyond-Commander-Decks. Also Power-Level-mäßig, woran sollte man sich jetzt hier orientieren?
Tatsächlich, ich bin die Komplett-Karten, einzelnen Karten bei mir im Stream durchgegangen mit dem Chat. Und wir sind uns alle ziemlich einig, die sind gut. Mhm. Die sind wirklich, wirklich gut. Und es sind, ich kann schon mal spoilern, bis auf in dem Final Fantasy 10 Commander Deck sind keine Tempel verbaut. Das alleine zeigt schon, auf welchem Niveau wir uns bewegen. Und das Final Fantasy 10 Deck hat auch nur Tempel drin, weil storytechnisch Sinn macht, weil Yuna von Tempel zu Tempel geht und so weiter und so fort. Das macht storytechnisch halt Sinn, dass da alle Tempel drin sind. Und zwar vier Stück mit Temple of the False God inklusive. Also es ist wirklich auf diesem Niveau von Power Level und Flavor gleichzeitig bewegen wir uns mit jeder Karte, selbst die Reprint-Karten mit neuem Artwork. Also praktisch die Universe Beyond, sowas wie, wie wir das hatten bei Doctor Who. wo auch jede Karte irgendwie ein neues Artwork bekommen hat und so weiter. Und das ist hier auch so. Das heißt, es ist eher ein Final Fantasy Universe Beyond Commander Set als ein Standard Set Commander Set tatsächlich.
Ja.
Und das sieht man auch in der Power.
Das stimmt auf jeden Fall. Es ist immer so ein bisschen weird, weil normalerweise ein großer Faktor bei den Commander-Decks ist halt der Reprint-Value, der hier schwierig zu ermessen ist, weil zum einen, wir haben von jedem Reprint haben wir ein Final Fantasy internes Artwork. Auf der anderen Seite sind aber auch überdurchschnittlich mehr neue Karten eben mit drin, die natürlich den Preis immer so ein bisschen inflationär halten. Aber im Großen und Ganzen erwartet, glaube ich, nicht so die Reprint-Dichte, auch wenn ein paar krasse Reprints drin sind. Von üblichen Commander-Decks und seid vielleicht von den Highest-Value-Karten aus dem Deck nicht zu sehr enttäuscht, denn die neuen Designs holen es auf jeden Fall raus. Über welches Deck möchtest du denn als erstes sprechen?
Erst würde ich ganz gerne einmal mit dir drüber sprechen, wie unsagbar teuer diese Viecher geworden sind.
Das stimmt, das müssen wir
auch. Das sollten wir vielleicht erstmal, weil das werden hundertprozentig 1000 Kommentare drunter sein, die alle sagen, voll cool, dass ihr über diese Decks spricht, aber die sind ja schweineteuer geworden. Ich glaube, das Einzige, was irgendwie noch einigermaßen bezahlbar ist, und das auch nur mit großen Anführungsstrichen, ist das Retrieval, Revival Trons. Das kostet nur so um die 60 Euro. Und die anderen sind selbst die Non-Collector-Versionen 100 Euro aufwärts.
Yep.
Also, sorry, das ist doch dumm.
Ja, das ist übertrieben. Vor allen Dingen, wir haben MSRP ja wieder zurückbekommen und der eigentliche unverbindliche Preisempfehlung ist deutlich darunter. Das liegt, glaube ich, ein bisschen über die 45 Euro, die wir sonst haben.
55 sind's. Aber
55 sind's
das diesmal wegen
Universe Beyond Aufschlag, aber die Vorbestellerzeit, die war generell für Final Fantasy ziemlich crazy, weil sehr viel Produkt ist anscheinend nicht so verfügbar, wie man es irgendwie gedacht hätte. Und man merkt's halt auch bei sehr vielen der Precons, die sehr, sehr durch die Decke gehen. Und du hast eben schon gesagt, wir haben hier die normale Version und wir haben eine Collector-Commander-Version. Die Collector-Commander-Version ist von vornherein schon teurer, weil sie, glaube ich, alles voll ist und teilweise andere Art-Treatments und so.
Nee, aber nur trotzdem, voll. Sie ist nur voll.
Aber sie ist sogar nur voll, noch nicht mal neue Art-Treatments. Aber trotzdem ist es halt was, wo man auf jeden Fall sagen kann, okay, es gibt wahrscheinlich ein bisschen Produktmangel, was da angeht. Es ist halt die Frage, inwieweit sich das halt inwieweit da die Zeit die Dinge heilt, ob das gereprintet werden kann. Denn also es macht so den Anschein, als ob halt generell Final Fantasy knallhart untergeprintet ist, von dem, was man halt von Stores hört, was man eben an den Preisen auch lesen kann. Ich sehe jetzt zum Beispiel das Counter Blitz Final Fantasy 10 Deck ist so bei 120 Euro, wenn man das erste holen ist. Das ist locker über die Hälfte, als das eigentlich kosten sollte. Das kann eigentlich nicht richtig sein.
Nicht, auf keinen Fall. Also das sollte man auf keinen Fall dafür bezahlen. Das ist halt insane. Und also so viel habe ich für meine Collector-Version von dem Counterblitz bezahlt. Vor einem Monat. Ja. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob das überhaupt ankommt.
Ja. Das ist nämlich auch so ein Ding. Viele Stores canceln Orders und sagen, du kannst ja noch neu bestellen, aber dann zu einem neuen Preis, was nicht so gut ist.
Genau.
Es ist generell deswegen, halt so ein Ding.
Ja.
Ich kann, glaube ich, allgemein schon mal den Ratschlag geben, wenn ihr wirklich Final Fantasy Mega-Fans seid und ihr würdet ohne wahrscheinlich nicht mit Magic the Gathering anfangen, dann lohnt es sich wahrscheinlich da so hier und da mal drauf zu gucken, ob die Preise okay sind für euch. Wenn ihr nur wegen Reprint Value oder weil ihr die Karten haben wollt, irgendwie die haben wollen, auf gar keinen Fall. Bleibt bei den Singles, wartet, bis die Preise droppen, wartet, bis man auch aus Collector Booster Karten Reprints ziehen kann. Denn ich glaube nicht, dass in irgendeiner Welt es okay ist, 125 Euro für das Final Fantasy 14 Deck zum Beispiel auszugeben.
Nein.
Was mich überrascht, weil ich finde, also wir wollen noch nicht zu sehr Wertungen geben, aber ich finde, das ist momentan was vom reinen Deck Construction am meisten noch fehlt. Und dass das halt das teuerste ist, finde ich, naja, gut. Aber ja,
es ist gut Karten als Reprint drin.
Ja, das stimmt. Aber
wir können mal in die Decks gehen, tatsächlich.
Ja, genau, lass uns mal starten.
Genau. Ich würde einfach mal dreist starten und würde das von mir auch schon angesprochene und heiß favorisierte und absolut gehypte und geliebte Counterblitz in den Ring werfen.
Final Fantasy X, da ist es.
Es ist Final Fantasy X. Es ist ein Hauptset, ein Hauptdeck für Final Fantasy X mit einer Menge coolen Reprints, einer Menge coolen Karten drin. Und für mich viel, viel, viel wichtiger wie alles andere davor. Ja, wir haben Titus schon besprochen. Mhm. Wir haben auch die gute Yuna schon besprochen. Aber ich würde es trotzdem nochmal durchgehen.
Ja, damit wir Besprechung einmal vollständig haben, auf jeden
genau.
Fall.
Genau. Ich muss nur gerade mal schauen. Bei mir lädt gerade die Ding nicht so genau. Nicht so
kein Problem. Ich kann es ja genau, einmal durchführen. Fangen wir mal an mit Titus Yunas Guardian. Ist ein 3-Mana, ein grünes, ein weißes, ein blaues. Für ein 3-3 Legendary Creature Human Warrior. Mit dem Text, at the beginning of combat on your turn, you may move a counter from target creature you control to a second target creature you control. Und das zweite, unser zweiter Effekt, Cheer, heißt, whenever one or more creature you control with counters on them deal combat damage to a player, you may draw a card and proliferate. Do these only once each turn. Das heißt, es ist Counter Shenanigans. Yes. Und das funktioniert noch besser zusammen mit der Yuna Grand Summoner. 4 Mana, ein generisches, ein grünes, ein weißes, ein blaues für eine 1-5 Legendary Creature Human Cleric mit Grand Summon. Man kann sie tappen und dann add one mana of any color. When you next cast a creature spell this turn, this creature enters with 2 additional 1-1 counters on it. Und der zweite Text, whatever another permanent you control is put into the graveyard from the battlefield, if it had one or more counters on it, you may put those 1-1 counters on target creature. Also wir haben so ein bisschen
Wichtig ist nicht those, sondern that number, weil das ist nämlich wichtig, für nicht für das Deck selber, aber für später. Ja. Ich habe mir überlegt, damit ein Deck zu bauen mit Time-Countern, mit Community-Versorgung. Das sind ja Zeitmarken, die da drauf kommen. Ja. Und wenn ich die Community-Versorgung nicht mehr bezahle, geht das permanent in den Friedhof. Mhm. Und dann könnte ich das mit Yuna in +1/+1 Marken umwandeln.
Ja, das geht, das geht. Also ich habe auch schon wilde Stories gehört, dass man mit Yuna in der Command Zone, Walking Ballista und noch einer dritten Karte auch Infinite Combos in der Precon hat. Also eine 3-Karten-Kombo.
Da brauchst du Yuna nicht für tatsächlich.
Braucht man nicht mal Yuna für, okay.
Nee, du brauchst nur Hardened Scales.
Ja.
Walking Ballista. Mhm. Also Hardened Scales sagt immer, wenn eine Marke drauf kommt, kommt eine Marke mehr drauf. Mhm. Walking Ballista ist eine 2-Mana, also eine XX-Kreatur, die mit einer Marke ins Spiel kommt, weil wir sie für 2 Mana spielen. Mhm. Das kann mit X Marken ins Spiel kommen. Und man kann eine Marke runternehmen, um Schaden zu schießen. Den Rest des Effekts ignorieren wir jetzt mal.
Ja.
Und dann gibt es Gata und Lutzu. Ist ein 3-Mana 1-1 Flash. Und wenn er ins Spiel kommt, können wir eine Kreatur targeten. Und wenn die in diesem Zug Schaden zugefügt bekommen würde, wird dieser Schaden verhindert und es wird eine +1/+1 Marke auf sie gelegt. Mhm. Das heißt, die Walking Ballista schießt auf sich selber. Mhm. Der Schaden wird verhindert, es werden 2 Marken draufgelegt.
Ja.
Dann nimmt man eine Marke runter, schießt auf sich selber, hat man eine Marke mehr draufgelegt. Damit kriegt man Infinite Combo, also Infinite Damage Combo im Commander Deck.
Ja, und ich meine, dafür ist Walking Ballista so ein bisschen bekannt auch. Ja. Führt gerade diese 1-1 Counter Shenanigans mit harten Scales. Aber ja, ich meine, das ist ein sehr, sehr crazy Deck. Counter können immer sehr schnell eskalieren. Ich finde Titus als Commander tatsächlich ziemlich gut, dass er eben sowohl Karten oder Counter verteilt. Also falls du halt einen Sammel-Counter-Shenanigans hast, eine Walking Ballista mit sehr vielen Counter, kannst du sie so nach und nach auf andere verteilen, jetzt mal, wenn du angreifst. Und du ziehst halt immer wieder Karten und proliferatest, was halt deine ganze Gang noch weiter größer macht. Wie findest du das Deck? Also, was sind so andere Karten, die dir herausgestochen sind? Findest du es ein gutes Deck? Glaubst du, es lohnt sich?
Für mich persönlich, ja, das muss ich jetzt aber sagen, ich bin da sehr biased, weil ich da tatsächlich einfach sehr, sehr, sehr verliebt in dieses Spiel und in diese Frau bin. Mhm. Ich liebe dieses Deck. Ich finde dieses Deck insane gut. Wie gesagt, ich habe mir die Collectors-Version davon bestellt. Mhm. Es sind eine Menge starke Reprint-Sachen drin, sowas wie Farewell, Luminous Broodmarth ist drin, auch ein sehr, sehr, sehr guter Reprint. Wir haben gerade eben schon gesagt, wir haben halt auch die Hardnet Scales zum Beispiel mit drin und so und so. Es sind sehr gute, viele Reprints. Walking Ballista ist auch keine günstige Karte tatsächlich. Mhm. Aber wir haben halt auch sehr gute einzelne Karten, die zum ersten Mal gereprintet wurden, wie zum Beispiel Trommel, Seymour's Butler. Das ist ein 3-Mana 2-3 Elf, der sagt, jede Non-Token-Kreatur, die wir kontrollieren, kommt mit einer zusätzlichen 1-1-Marke ins Spiel, was schon sehr gut ist.
Das ist gut.
Und für 1-Mana Tappen proliferaten wir x-mal, wobei x die Anzahl an Non-Token-Kreaturen ist, die wir in diesem Zug ins Spiel gebracht haben. Und das kann halt sehr, sehr, sehr schnell eskalieren. Und wenn es nur eine war, proliferaten wir halt alle eine +1/+1 Marke drauf. Wenn wir aber 1-2 machen, können wir halt schon 2 +1/+1 Marken überall nochmal drauflegen. Und der gibt ja auch allen welche.
Ja.
Und das ist halt sehr, 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 sehr stark. Persönlich finde ich auch zum Beispiel Summoner's Sending gut.
Mhm.
Zweimal ein Enchantment, zu Beginn des Endsteps kann man eine Karte aus einem Friedhof, irgendeinem Friedhof, exilen. Mhm. Wenn wir das tun, kriegen wir eine 1-1 Spirit und mit fliegend. Und wenn die eine Permanente mit Mana Value 4 oder mehr war, nee, generell eine Karte mit Mana Value 4 oder mehr, kriegt dieser Spirit noch eine +1/+1 Marke. Und das ist zum Beispiel so cooler Gravejud-Hate im Commander, ja, weil er nicht den Gravejud komplett weglockt. Das heißt, der Meerenspieler darf mitspielen.
Mhm.
Aber er muss sich bewahrt sein, wenn ihr in euren Zug kommt, dann nehmt ihr langsam seinen Friedhof auseinander. Und das finde ich fair.
Ja, ja, das stimmt schon. Und ich meine, es sind halt so viele Resilient-Sachen auch mit dabei, wie der Chasm-Skulker ist da auch mit drin, der immer, wenn der Gegner, ne, immer wenn eine Karte gezogen wird, er kriegt dann eine 1-1-Marke und wenn er stirbt, machst du halt so viele 1-1-Squid-Creature-Tokens mit Islandwalk, mhm, wie er Marken drauf hatte. Das kann auch schon sehr gut eskalieren. Aber ich finde es tatsächlich ziemlich interessant, den Kollegen, den du eben meinst, den Trommel, dass der ja auch ziemlich interessant funktioniert mit den Summons, die ja,
ja,
Saga-Creature sind. Das heißt, sie kommen schon eben mit Marken rein, sie bekommen noch eine zusätzliche Marke dazu und du proliferatest. Das heißt, du könntest sie auch skippen zu quasi Step 2, 3 oder 4, je nachdem, wie viele Steps sie halt eben da halt auch haben.
Ja,
also es geht ja auf jeden Fall einiges ab und so von dem, was ich auch gesehen habe, sowohl, sag ich mal, Reprint-wise, weil du hast auch sowas drin wie halt eben Bane of Progress oder solche Sachen halt, auch sehr solide einfach Interaction-Sachen, wie natürlich Path to Exile oder an Offer you can't refuse, auch sowas wie Destroy Evil ist halt ziemlich, ja, einfach solide sowas halt eben zu haben. Verschiedene Arten zu interagieren. Farewell hast du eben schon gesagt, ist halt Promise of Loyalty, ein weiterer, ja, quasi Boardwipe, der,
ja,
dir die Möglichkeit gibt, halt vieles zu behalten, gerade wenn du diese Dioculist-Effekte hast, die dir halt die Counter irgendwie behalten. Ja. Und halt eben diese Möglichkeit mit der Infinite Combo und Walking Ballista. Ich glaube, dieses Deck ist einer der stärksten aus diesem Bundle.
Ja.
Gerade wenn man es halt wirklich upgraden möchte. Also wenn man, genau, sich entweder Tidos oder Yuna eben nimmt und wirklich um dieses Theme drumherum baut, entweder mit einem Combo-Finish oder mit einem Go-Wide-Counter-Finish, auch mit so interessanten Sachen wie Stun-Counter auch zu arbeiten,
mhm,
dann glaube ich wirklich, kann es ein exorbitant starkes Deck sein. Und auch von der Thematik her und auch von der Farbkombination her, auch was wir nicht allzu häufig haben. Also,
genau,
das wird ein Thema sein mit anderen Decks, wo ich halt irgendwie drauf gucke und denke mir so, ach, schon wieder ein Mardu-Deck, was angreifen will. Ist halt so ein bisschen, ne, dann macht das halt schon ein bisschen mehr Spaß, weil Spoiler, passiert ein bisschen mehr einfach.
Genau, also das ist halt das Schöne. Das Deck macht mehr. Das Deck Reprint Value ist es, glaube ich, das zweitbeste Deck. Mhm. Tatsächlich vom Reprint Value, wenn man nur auf monetären Wert schaut, tatsächlich. Mhm. Aber es ist halt schon sehr, sehr cooles Deck. Nachteil muss man jetzt auch dabei sagen, wie gesagt, viele Liebe für dieses Deck. Ich liebe dieses Deck. Ja. Das ist für mich das beste Deck in dem ganzen Set. Aber ihr habt halt eine echt beschissene Mana-Base in diesem Deck.
Ja.
Ihr habt so
viele Tempel.
Durch die Tempel, durch die Seaside Citadel und so fort. Es ist wirklich auch dieses Idyllic Breach-Form. Sie haben in die ganzen Decks, haben sie noch diese mit Basic Land Types kommen getappt in Spiel-Duels,
mhm,
reingetan. Und die sind hier auch mit drin. Ja. Mhm. Und dann sind hier noch diese Forfeited, beziehungsweise die Snares halt mit drin, die halt auch getappt ins Spiel kommen, wenn du nicht noch ein Basic hast. Und dafür hast du dann hoffentlich dieses Duel, was dann getappt. Also, mhm, es kommt sehr, sehr, sehr viel getappt ins Spiel in diesem Deck, was die Banabas angeht, was das Deck auch ein bisschen schwächt.
Mhm.
Aber ansonsten ist es wirklich eins der coolsten.
Ja, ich glaube auch, dass man da, glaube ich, ganz gut mit halt arbeiten kann. Dadurch, dass du halt wirklich diese Basic-Land-Typen auf vielen Taplands hast, kannst du dann zumindest mit den Snarls oder auch mit so was wie Glacial Fortress eben schon ein bisschen drumherum spielen. Muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr Gedanken beim Spielen machen, dass man die Basic Lands vielleicht einfach in der Hand keept, um eventuelle Snarls nachher zu spielen. Und ja, Temple of the False God ist natürlich immer so ein bisschen love it or hate it. könnte man wahrscheinlich ganz gut austauschen mit einem anderen Land. Aber ich würde sagen, das soweit erstmal zum Counter-Blitz-Deck. Auf jeden Fall eine große Empfehlung von uns. Machen wir mal weiter mit einem Deck, was mir, glaube ich, nicht so gut gefällt, aber darüber können wir ja gerne noch diskutieren. Und zwar das Scion and Spellcraft Final Fantasy 14 Deck, angeführt von Ysholtar Knight's Blessing. Eine 4-Mana, ein generisches, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes für eine 2-4 Legendary Creature Cat Warlock mit Vigilance. Und at the beginning of each end step, if a player lost 4 life, 4 or more life this turn, you draw a card. Whenever you cast a non-creature spell with mana value 3 or greater, you shoulder deals 2 damage to each opponent and you gain 2 life. Das ist die eine Seite. Das heißt, man versucht, Leben zu verlieren, um Karten zu ziehen. Man versucht, Non-Creature-Spells zu casten mit Mana Value 3 oder größer. Da gibt's auch ganz nette Interaktionen, mit denen man da so ein bisschen rumspielen kann, die eigentlich teuer sind, eigentlich unspielbar, aber man kann sie irgendwie günstiger machen. Und halt ja eben dieses 4 Life oder weniger. Da gibt's noch ein paar Interaktionen, die wir noch kommen mit Reprinte, die da ganz geil sind. Der andere Commander ist Graha Tia, Zion Reborn, ein 3-Mana, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes für ein 2-3 Legendary Creature, Cat Wizards mit Lifelink und Throw Wide the Gates. Whenever you cast a non-creature spell, you may pay X life, where X is the spell's mana value. If you do, create a 1-1 colorless hero creature token and put X 1-1 counters on it. Do this only once each turn. Ich finde, das Deck ist. Also ich mag Ysholda als Commander, um das mal zu sagen. Ich glaube, man kann Ysholda nehmen und ein sehr, sehr gutes Control-Deck um sie drumherum bauen, wo du immer versuchst, nicht unbedingt Gegnerschaden zu verlieren, sondern erstmal dich aufzubauen und so eine Setup-Phase zu haben, in dem du selber das Board kontrollierst und selber Leben zahlst. Und da ist zum Beispiel eigentlich mein Lieblings-Reprint aus diesem ganzen Drop, Snuff Out. Oh, ist ja. Halt einfach großartig.
Es ist so wunderhübsch. Es ist so hübsch. Hast du es gesehen?
Es ist wunderhübsch auch, ja.
Oh mein Gott.
Das ist halt genial, weil du kannst halt for free, wenn du einen Sumpf hast, eben 4 Leben zahlen und eine Non-Black Creature zerstören. Und das ist natürlich die perfekte Antwort mit Ysholda draußen, weil das heißt eben im Endstep, du ziehst auch noch eine Karte. Also 0 Mana, 4 Leben, du zerstörst eine Kreatur und ziehst eine Karte. Das ist auf jeder Scale ein guter Value. Ich finde so ein bisschen, die Karte oder das Deck leidet an zu viel Kreaturen und zu wenig Spells dafür, dass es eigentlich so ein Control-Deck ist, oder? Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen, ja, mehr so das Controlligere und ein bisschen mehr auch, die Möglichkeit, auch mehr Leben zu zahlen. Ich weiß nicht, wie siehst du das mit dem Deck?
Ich bin tatsächlich sehr konträr deiner Meinung. Okay. Ich finde, das Deck ist insane gut gebaut.
Oh.
Denn es sind eine Menge Karten mit drin, die tatsächlich einfach sehr gut miteinander so interagieren, dass du Leben verlieren kannst.
Mhm.
Es sind eine Menge sehr, sehr, sehr starke Reprints drin, wirklich. Also Removal-wise mit Vindicate, Voidrender, Swords to Plowshares und so weiter, super krass. Exsanguinate, ein astreiner Spell, um sowas zu machen. Und die Kreaturen, die da drin sind, die meisten davon sind unglaublich stark.
Mhm.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur mal nehmen Papalmio, wenn ich es falsch ausspreche, bitte töte mich nicht. Es sind 2-Mana, 1-2 Dwarf Wizard. Das ist ein Dwarf ohne Bart, finde ich ganz wild. und immer wenn man einen Nicht-Kreaturen-Zauber castet, verliert jeder Gegner ein Leben und du bekommst ein Leben. Und man kann ihn für 4-Mana opfern, um jedem Gegner, der in den Zug Leben verloren hat, wie war das? Immer wenn jeder Gegner, der Leben verloren hat, muss die stärkste Kreatur, die er hat, opfern. Das ist halt insane gut, weil sie halt super schnell einfach allen Schaden zufügt und dann was sich opfern lässt. Mhm. Genauso ist es mit Lyse Hext. 3-Mana 2-2 Prowse. Non-Creature Spells kosten 1-Mana weniger.
Mhm.
Und solange, wie man 2 oder mehr Non-Kreaturen-Zauber gespielt hat, die Doppelschlag. Es sind einfach, du brauchst halt, und das ist das Problem, was viele Leute haben, wenn sie Control-Decks bauen. Sie bauen zwar Control-Decks, die halt removen und Card-Drawn und Value machen. Sie können aber das Spiel nicht beenden.
Ja.
Und ich finde, die Kreaturen, die hier drinnen sind, ja, sind extrem gut darin, das Spiel zu beenden.
Ja.
Wohingegen halt die ganzen Spells eher dafür da sind, das Board frei zu halten, permanente zu zerstören und hier und da dem Gegner so ein bisschen Off-Damage zu schießen und ein bisschen Leben zu bekommen.
Ja.
Dazu noch diese ganzen Equipments, die da drin sind, die alle insane sind. Mit Jobwechsel, das sind wirklich die besten der Jobwechsel Ausrüstung. Alle drei in diesem Deck. Insane. Und ich finde das Deck extrem gut gebaut.
Ich glaube, was mich halt so ran stört, ist, sowohl ich Scholder als auch Graha wollen, dass Non-Creature Spells gecastet werden. Und wir haben ja 18 Spells und 16 Artefakte. Ich weiß nicht, ich hätte da mir irgendwie
und
ein bisschen mehr gewünscht. Das stimmt, aber es ist trotzdem halt immer noch sehr Creature-heavy. Gerade weil du auch die meisten Creatures halt eben nicht Flash spielen kannst. Und deswegen, ich glaube, ein Weg, das für mich zumindest so schnell wie möglich irgendwie so ein bisschen zu improven, wäre halt sowas wie halt High Fairy Trickster. Diese 4-Mana-Fair, die einfach mir Spells für Flash, also quasi bei Darken Ori als Kreatur mit Flash. Ich glaube, allein mit sowas, mit ein paar Möglichkeiten, meine Spells wirklich Instant Speed spielen zu können, ich glaube, das macht schon viel aus, um das Deck so ein bisschen mehr halt controlly zu halten. Einfach nur, weil, ich finde halt, du solltest halt, ich habe halt das Gefühl, du solltest dir viele Sachen offen halten. Und ich meine, ich stimme dir zu, dass Papalmio, Totolmio, wie auch immer, dass der eine super Karte ist. Aber das Problem ist, wenn du den halt eben dann ausspielst und vielleicht seinen Effekt dann eben nutzt, dann hast du auch in der Regel nicht viel Mana mehr so übrig. Und ja, je Scholder möchte einfach, dass so viele Mana, also Non-Creature, weißt du, was ich meine? Es fehlt mir so ein bisschen dieses Enablen von Flash.
Ja, genau, aber das wäre ein anderes Kontrolldeck als das, was wir hier vor uns haben. Du bist einfach, glaube ich, vom das die Sichtweise
also
des Kontrolldecks
aus.
Genau.
Nee, das ist halt das, was ich halt
nein, der Punkt
finde.
Ist, das ist ein Board Kontrolldeck und kein Flash Counter Reaction Kontrolldeck. Das ist ein großer Unterschied und es sind halt verschiedene Arten von Kontrolle. Du kannst die Board Kontrolle einfach übernehmen, indem du halt in deinem Zug Removal spielst. In deinem Zug sowas hast wie Torrential Gearhike into irgendwie Removal. Du hast sehr, sehr viele Artefakte, die halt Mana-Steine, in dem Deck sind unglaublich viele Mana-Steine drin. Einfach nur, weil sie sowas wie Prowse und Non-Creature-Spells einfach in deinem Zug triggern. Und ja, du bist gar nicht so ein Kontrolldeck, was im Gegnerzug was countert oder zerstört und dann, wenn es nichts macht, eine Flash-Kreatur spielt. Das ist eine andere Art von Kontrolle. Das hier ist wirklich, das finde ich so erfrischend daran, weil es ist eben genau diese Board Control, ich droppe alles, ich mache das Board platt und das mache ich jede Runde. Jede Runde, wenn ich dran bin, mache ich alles im Arsch und hau euch ins Gesicht. Und das finde ich halt spannend daran, weil es halt eine andere Art von Control ist zu dem, was wir sonst gewohnt sind tatsächlich.
Ja, ich glaube, also man kann ja auch einfach unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe halt das Gefühl, wenn man es halt so Mainphase controlled oder in seinem Zug Control, Board Control, wie auch immer, Tap-Out Control spielt, dann bringt man halt Kreaturen ins Board, aber andere Kreaturen sind einfach besser. Also gerade sowas wie eben von Limit Break, die werden halt relativ aggressiv sein. Und dann finde ich halt, fehlt dir so dieses Element of Surprise und dir deine Karten offen zu halten. Aber unabhängig davon gibt's so ein paar Reprints, die eben ziemlich gut sind. Archaeomancer's Map, notwendiger Reprint auf jeden Fall. Ein bisschen wild in einem dreifarbigen Deck, was drin zu haben, was Planes raussucht ausschließlich.
Ja.
Aber es ist halt eine super Mainstay-Karte auf jeden Fall. Auch Propaganda sehe ich immer wieder gerne, ist einer, entwickelt sich immer mal wieder zu meiner Sleeper-Lieblingskarte in Blau, weil ich einfach denke, es ist einfach so easy, nicht angegriffen zu werden, weil sowas liegt einfach da draußen und Leute werden einfach nicht angreifen, egal
was. Ich greife dich an, aber ich habe hier eine Propaganda, dann greife ich den an.
Ja, genau, so schnell kann es halt eben gehen. Und sonst haben wir noch sowas wie Sunken Ruin, also Filterlands sind in all diesen Decks verbaut. Das Blau-Schwarze hat mir jetzt, glaube ich, schon länger kein Reprint mehr gesehen. Deswegen auch da nett, dass wir da was Neues haben. Und ansonsten halt einfach ein, ja, sehr also sind viele Staples drin, die man vielleicht auch nicht so erwarten würde, auch sowas wie Crux of Fate, wo ich jetzt noch mal kurz querchecke, hat dieses Deck überhaupt Drachen? Oder, ja, doch, es hat ich versuche seinen Namen nicht auszusprechen, aber
auf the first root. Sein müssen. Das hätte einfach Damnation sein müssen. Da sind wir uns alle einig, aber sie wollten Damnation da nicht reinprinten. Aber das hätte Damnation sein müssen. Sind wir alle ehrlich.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, Isholda ist schon sehr, sehr stark. Ich glaube, man kann mit ihrem Effekt und gerade auch mit dieser Mana-Value-Geschichte ganz viel Schaden anrichten. Und wenn man sich eben gut upsettet, seine Antworten halt irgendwie offen hält, innerhalb wirklich so einem, also in einem optimierten Bild, glaube ich, kann das schon ziemlich gut reingehen. Ich glaube, hier werden vielleicht unerfahrene Spieler ein bisschen enttäuscht sein, dass
das auf jeden
nicht
Fall.
So viel
also,
davon hat.
Man muss das wirklich verstehen, was dieses Deck dann tut. Wie gesagt, ich kenne das viel aus allen anderen Formaten. Mhm. Wie gut es im Commander funktioniert, Das kann ich nicht einschätzen. Aber ja, ich kann die Liste so runtersetzen und sagen, das würde in jedem anderen Format easy peasy funktionieren, weil es das auch in jedem anderen Format gibt. Wir hatten das ja auch im Pioneer zum Beispiel eine Zeit lang, wo Esper Control wirklich einfach nur immer das Board gerotzt hat und irgendwann mit Torrential Gearhex dich kaputt geprügelt hat, weil du kein Removal mehr dafür hattest. Und so ähnlich ist das hier dann auch. Und das ist schon cool. Die, wie gesagt, die Prints da drin, die ganzen Ausrüstungen sind insane stark, coole Reprints. Der höchste Reprint-Value tatsächlich. Und alles in allem glaube ich nicht, dass der Preis gerechtfertigt ist, aber es ist gerechtfertigt das teuerste Deck.
Ja. Ja, also es ist der Hype ist quasi auf jeden Fall da bei dem Deck. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das verlaufen wird und wie viele Yshoulder-Decks wir dann an den Commander-Tables sehen werden. Aber wir machen mal weiter mit dem nächsten Deck. Ich würde mal sagen, Revival Trance, dem Madu-Deck, angeführt von Terra, Herald of the, Hope. 3 Mana, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes für eine 3-3 Legendary Creature Human Wizard Warrior mit Trance. At the beginning of your combat on your turn, mill 2 cards. Terra gains flying until end of turn. Also, man millt immer, sie bekommt aber immer auch flying. Whenever Terra deals combat damage to a player, you may pay 2. When you do, return target creature card with power 3 or less from your graveyard to the battlefield tapped. Und daneben, wir haben schon viel über Glamrock Celeste gesprochen, aber hier nochmal, damit wir es voll mit drin haben, 4 Mana Celeste Rune Knight, ein generisches, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes für eine 4-4 Legendary Creature Human Wizard Knight. When Celeste enters, discard any number of cards, then draw that many cards plus 1. Whenever one or more other creatures you control enter, if one or more of them enters from the graveyard, or was cast from the graveyard, put a 1-1 counter on each creature you control. Also Terra hat so ein bisschen die Möglichkeit, Kreaturen zu reanimieren. Celeste hat den Enable-Schritt auf jeden Fall drin und belohnt es, Sachen zu reanimieren. Was hältst du von dem Madu-Deck?
Ich werde manchmal dafür kritisiert, dass ich sage, aber Schmutz. Also das Madu-Deck hat sehr starke Madu-Reprints. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Das hat sehr starke, gute Madu-Reprints, meiner Meinung nach. Mit sehr vielen Karten, die einfach sehr lange keinen Reprint mehr bekommen haben und einfach sehr gut sind. Mhm. Aber diese Interaktion von ich habe einfach eine Alesha who smiles at death in schlecht oder ich habe eine andere Möglichkeit in Madu einfach Kreaturen aufs Board zu knallen, anzugreifen und hin und wieder mal mit guten Staples Kreaturen zu reanimieren, um weiter anzugreifen, finde ich wack.
Ja, ich muss auch sagen, also das ist wieder so eine philosophische Sache, aber ich habe das Gefühl, das ist das dritte oder vierte Mado-Deck, was wir dieses Jahr uns schon angeguckt haben. Mm. Und es wird langsam ein bisschen ermüdend, sag ich mal so. Also ich verstehe, dass das die Reanimationsphasen sind, dass auch das mit dem Impulse-Draw und Discard-Gespöns, das ist alles irgendwie damit reinspielt, deswegen diese Farbkombination.
Neu ist.
Ja, aber ganz im Ernst, ich meinte auch irgendwo mal ein Interview von Mark Rosewater, oder nicht ein Interview, aber auf seinem Blog beantwortet er ja auch immer Fragen. Und da wurde auch gefragt, warum häufig 3-Farben-Kombinationen für Commander-Decks genutzt wird. Weil es gibt ja auch spannende Themes, wo man sagt, hey, wir machen 2-farbig oder monocolored. Was ja auch mal spannend wäre, da zu sehen, wie werden da neue Kartendesigns zu. Und ich glaube, in keiner Farbkombination habe ich diese Müdigkeitsgefühl als in Madu. Und dafür kann das Deck selber nicht viel. Aber wenn ich halt viele Karten sehe, schon wieder reprinted, denke ich mir halt so, ach, irgendwie hört's auch auf, mich zu exciten. Also, ja. Vor allen Dingen ist es immer der gleiche Fokus auf günstige Kreaturen, die entweder sehr viele werden, wie halt in dem Mobilize-Deck, was wir noch in Tag hier hatten, oder die halt aus dem Friedhof kommen, was wir halt jetzt eben mit Terra zum Beispiel haben. Und dazu muss ich sagen, ich finde halt Terras Reanimationsfähigkeit, ich finde, das ist irgendwie nicht mal annähernd gut genug. Also sie muss angreifen und dann musst du noch
sie muss 2 Mana zahlen. Machen.
Und dann
sie muss Schaden machen, nicht nur angreifen.
Sie muss Schaden machen, sie muss halt nicht, darf nicht geblockt sein und du musst dann noch 2 Mana zahlen und kriegst dann nur eine Kreatur mit Power 3 oder weniger vom Friedhof. Das ist halt, also finde ich ein bisschen schwach, ehrlicherweise, dafür, dass du halt normalerweise reanimierst, machst du halt direkt die Riesenviecher. Und viele davon sind auch drin, also sowas wie Combustion Gear Hulk oder was ich hier eben Sun Titan, gut, der will natürlich selber reanimieren, aber halt so diese großen Dinger, die du ja mit dir auch gar nicht kriegen würdest. Genau. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr komisch. Also komisch gebautes Deck einfach.
Ja, bin ich bei dir. Also es macht Sinn, auch an größere Sachen reinzumachen. Wie gesagt, mich erinnert das sehr stark an Alesha, Who Smiles at Death.
Ja.
Ja, sie hat einen anderen Ansatz, weil sie mit zwei oder weniger Angriffsstärke macht, aber viele der Karten, die wir haben, haben auch einfach, also die man mit Terra reanimieren kann, kann man mit Alesha halt auch reinholen. Und Alesha macht das halt beim Angriff, nicht nach dem Schaden machen. Und dazu muss man auch sagen, Alesha hat auch noch First Strike und Terra hat halt keinen Evasive Move. Und sie kriegt fliegend. Ja, muss man jetzt dabei sein. Sie kriegt fliegend im Combat. Das ist ganz, ganz nett. Aber ich find's auch sehr, sehr wild gemacht. Und dabei sind tatsächlich sehr viele coole Karten hier einfach auch drin, von der Idee her. Es sind sehr gute Reprints. Du hast gerade eben schon die Titans angesprochen. Ich finde auch sowas wie Anger, ist eine super unterschätzte Karte. Stitcher Supplier mit einem krass coolen Artwork.
Mhm.
Stitch Together, eine relativ teure Karte tatsächlich, weil sie halt, glaube ich, nur in einem Commander-Deck aus Midnight Hunt, glaube ich, drin vorkam. Und viele andere Sachen, die einfach super, super stark sind. Super hübsche Swiftfoot Boots und. Wirklich auch Artwork-wise, Reanimate ist drin und wirklich schöne Sachen. Aber es geht halt alles in diesem Sumpf unter.
Mhm.
Und da bin ich halt drauf gespannt, ob man hier so eine Karte, in meinen Augen ist Thrago und Realm, ist in meinem Auge so ein Ding. Mhm. 3-Mana 1/3, 3-Mana tappen, einen Gegner eurer Wahl exiliert die obersten Karten seines Decks, bis eine Instant Sorcery oder Kreaturenkarte exiliert. Die können wir spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen.
Mhm.
Und wenn es eine Kreatur ist, bekommt sie Eile und wird am Ende des Zuges geopfert. Und kann man nur als Sorcery benutzen. Das ist für mich so ein absoluter Sleeper, weil man muss dabei jetzt sagen, diese ganzen Karten sind ja auch legal in Legacy.
Ja.
Und wenn ich damit zum Beispiel hingehe und vom Gegner einfach so ein Emrakul oben von seinem Deck weglege und ihn damit ins Gesicht hätte, ich glaube, das ist schon geil, oder so eine Atraxa.
Ja,
aber auch im Commander kann das halt sein, okay, ich weiß nicht, was du hast, aber ich guck mir mal bei dir das an und ich glaube, das ist so eine Sleeper-Karte, die früher oder später, weil das muss man jetzt auch dabei sagen, wir haben ja das generelle Problem, dass diese Karten, wenn sie aus dem Standard-Cycle rausgedroppt sind, wahrscheinlich nie wieder gereprintet werden.
Da wissen wir zumindest noch nicht, wie sie
und ob sie gereprintet werden. Ne? Einfach.
Ja.
Und das heißt, Thrago und Realm könnte irgendwann relativ teuer werden, wenn diese ganzen Chaos-Decks oder auch andere Decks, die merken, dass die gut sind, die benutzen wollen. Und da bin ich halt wirklich, wirklich drauf gespannt, was man mit sowas dann macht.
Ja, ich finde zum Beispiel auch The Warring Triad ganz spannend. Einfach eine 3-Mana Legendary Artifact Creature God, die 5/5 ist, mit Flying, Trample und Haste. Da denkt man sich, das ist ja sowieso schon insane. Aber for as long as there are fewer than 8 cards in your graveyard, the Warring Triad isn't a creature. Und dann kann man sie tappen, eine Karte millen und Target Player adds 1 Mana of any color. Also es ist so ein bisschen der ultimative 3-Mana-Mana-Rock, den man überhaupt noch spielen kann. Denn er muss gleichzeitig auch noch seine Gegner verprügeln.
Genau.
Er fördert halt den Plan, er belohnt den Plan von den Friedhof immer voll haben. Und ist halt dann auch einfach für 3 Mana 5/5 ist halt insane. Also ist halt ziemlich gut, ein ziemlich gutes Alesha Who Smiles a Death Target. Ein weniger gutes Target für eben Terra. Was halt irgendwie immer schon wieder, ach, das ist schon wieder komisch. Das halt
ja, Alesha kann sie ja nicht wiederholen tatsächlich.
Aber Alesha macht doch
Stärke 2 oder weniger.
Ach, Stärke auch. Okay, ja, ich hatte sogar Mana-Value.
Weil sie 5 ist. Aber tatsächlich ist sie einfach insane, weil sie einfach ein Mana-Rock ist, der später einfach ins Gesicht haut. Auch im Late-Game, wenn man sie zieht, kann man einfach einen 3-Mana 5/5 fliegen Trampel-Eile haben.
Mhm.
Und das kann man halt auch im Late-Game auch mal nutzen. Das ist halt schon gut.
Ja, definitiv. Also es gibt auch hier natürlich ein paar coole Kartendesigns. Ich persönlich fahre halt Celeste legitim als Commander fast noch ein bisschen mehr, weil man könnte sie auch allgemeiner einfach als Reanimation Commander nutzen.
Hm.
Ich persönlich bin einfach ein bisschen done mit Mardu-Decks als Precon. Also dann lieber mal ein Boros-Deck oder ein Orzhov-Deck oder halt irgendeine andere Farbkombination. Oder halt mal wirklich Mono Black, Mono White oder sowas, da halt nochmal so ein bisschen was rausholen. Finde ich ein bisschen schade, dass sie es hier halt nicht wirklich hinbekommen haben, mich abzuholen.
Ich muss halt sagen, für mich ist halt eine der coolsten Interaktionen in diesem Deck tatsächlich drin. Mit Shadow, Mysterious Assassin und seinem Hund. Das ist halt super, super witzig. Weil wir haben Shadow mit 3-Mana-3/3 Death Touch. Und wenn er einem Spieler Schaden zufügt, kann man eine Nichtland-Permanente opfern. Wenn man das tut, zieht man 2 Karten und jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe der geopferten, des Mana-Values der geopferten Karte.
Mhm.
Dann hat man halt den Hund, den Interceptor.
Interceptor,
ist 4-Mana-4-3 Menace. Assassinen, weil Shadow ist ja ein Assassine, die wir kontrollieren haben, Menace. Und immer wenn man mit ein oder mehr legendären Kreaturen angreift, kann man 3 bezahlen, um den Hund aus dem Friedhof wieder ins Spielfeld zu bringen. Getappt und angreift.
Ja.
Das klingt ein bisschen wild, wenn man halt sagt, ja, okay, er wirft damit Stöckchen und lässt den Hund dann einfach dem Gegner nochmal beißen. Auf der anderen Seite opfert er den Hund und holt ihn jede Runde wieder, was ein bisschen ist schon spannend. Aber das ist eine sehr geile Interaktion, wenn man so Turn 3, Turn 4 wirklich mit Interceptor, Turn 3 Shadow, Turn 4 Interceptor und so. Das ist schon geil.
Und du kannst ihn halt dann auch den Hund selbst sacrificen, ne? Also genau. Zu seiner Ability. Und ja, das ist schon auf jeden Fall ganz nett. Also da gehen sehr viele Sachen schon in die richtige Richtung. Und ich glaube, optimiert kann es auch trotzdem noch ein ziemlich starkes Deck sein. Das ist halt Themenauswahl und Commander-Design hatten wir schon mal ein bisschen kreativer. Aber wir haben ja noch ein letztes Deck, das Signature-Deck wegen Signature-Boy vorne drauf, und zwar Limit Break, das Final Fantasy VII-Deck, angeführt von Cloud X-Soldier. Ein 5-Mana, 2 generische, ein rotes, ein grünes, ein weißes, für ein 4-4 Legendary Creature Human Soldier Mercenary mit Haste. Und wenn er ins Spielfeld kommt, bekommt er ein Target-Equipment, was man kontrolliert, attached to it. Whenever Cloud attacks, draw a card for each equipped creature attacking you control. Then if Cloud has power 7 or greater, create 2 treasure tokens. Also im Endeffekt 7 ist eine große, wichtige Zahl für dieses Deck, denn das ist auch bei tiefer Martial Artist so. 4 Mana, ein generisches, ein rotes, ein grünes, ein weißes für ein 4-4 Legendary Creature Human Monk mit Melee. Das heißt, wenn diese Kreatur angreift, kriegt sie +1/+1 für jeden Gegner, den man diese Runde angegriffen hat oder die man angreift. Und mit dem Text, whenever one or more creature you control with power 7 or greater deals combat damage to a player, untap all creatures you control. If this is the first combat phase of your turn, there is an additional combat phase after that. Also, man versucht weit anzugreifen, man versucht im Falle von Cloud mit Equipments auf 7 oder mehr zu kommen, bekommt dann so einen kleinen Goldspan-Dragon-Effekt und mit Tifa kriegt man damit extra Combats. Wie findest du das Deck? Glaubst du, die Themen gehen gut ineinander auf?
Ich muss sagen, ich habe hier genau dasselbe Problem wie mit dem Madu-Deck. Es ist halt einfach, okay, wir haben einen Verzauberungs- und Ausrüstungsdeck in Naya-Farben. Also, ich will einfach keine Ausrüstung kosten weniger oder irgendwas. Mich wundert, dass da SRAM nicht drin ist. Ja, es muss man einfach sagen, weil SRAM ja überall drin ist und. Und es wirkt für mich wie ein cooles Deck für Anfänger und Leute, die jetzt noch nicht so viel auch in diesem Thema schon drin sind, gerade was die Ausrüstungen angeht, weil da halt auch coole Ausrüstungen drin sind. Aber bitte, ich bitte euch, also das kann man cooler machen und es wirkt schon wieder nach diesem generischen Naya-Kram. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Und deswegen bin ich bei dem Deck auch tatsächlich an dem Punkt, wo ich am wenigsten mich mit dem Deck beschäftigt habe, weil es für mich direkt so ein
Ich weiß, was du meinst. Also auch hier, das fühlt sich so ein bisschen an, als ob wir es schon häufiger hatten. Aber ich muss tatsächlich sagen, mir gefallen die Reprints hier drin sehr. Also wir haben halt sowas wie Sword of the Animus, wir haben Skull Clamp, was egal wie häufig es reprintet wird, es bleibt irgendwie immer eine super teure Karte. Dafür, dass es ja eigentlich nur eine Uncommon ist.
Und hat ein richtig geiles Sachen Artwork. Und hat ein richtig geiles Artwork.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, wir haben Clever Concealment mit einem sehr lustigen Joke, den ich auch verstehe, obwohl ich Final Fantasy VII nicht verstanden habe, wo sich Cloud als Frau verkleidet, um nicht aufzufallen, neben seinen Freundinnen da. Sehr wichtiger Reprint, auch ein schöner Protection-Effekt. Und ich meine, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Das finde ich dahingehend schon mal ziemlich gut. Wir haben so leichte so Soldier-Geschichten mit auch sowas wie Barrett, Avalanche Leader, 4-Mana, 4-4 mit Reach. Whenever an equipment you control enter, create a 2-2 Rebel, Red Rebel Creature Token, was lustigerweise quasi jedem Equipment von Mirrodin gibt, aber man kann es hier nicht so nennen. At the beginning on combat of your turn, attach up to one target equipment you control to target Rebel you control. Also hier könnte man sogar noch überlegen, ob man Barrett nimmt und dann mit den ganzen Formyrodin-Karten vielleicht ein Rebel-Deck macht oder so. Das wäre schon mal irgendwie ganz witzig. Aber groß und ganzen, ich glaube, das Deck gefällt mir ein bisschen durch seine Einfachheit. Ich glaube, das ist das Deck, woraus man am wenigsten holen kann, wenn man es upgradet, weil mit Cloud als 5-Mana-Commander, der halt eben eine Power 7 oder größer hat und dann ein paar Tokens macht, das ist schon cool. Und dieses Free Equip ist auch cool. Es gibt einem so eine Alternative von den Farben her, wenn man zum Beispiel jetzt ein Equipment-Deck wie Captain America oder sowas hat, da hast du halt Blau drin, hier hast du halt andere Farbkombinationen drin, es gibt dir nochmal andere Optionen. Aber im Endeffekt machst du halt aus dem Precon genau das, was du auch upgraded machen würdest. Equipments reinnehmen, sie auf Cloud werfen und auf deine andere Kreatur angreifen und dann Value draus ziehen. Und da gebe ich dir recht, ich glaube, das ist halt dann ab einem gewissen Punkt wird das halt einfach langweilig, wenn man das schon häufiger gesehen hat. Hier ist es jetzt mit Equipments, wir hatten es aber schon mal mit Auren, wir hatten es schon mal mit Tokens, wir hatten es schon mal mit anderen Effekten. Und auch dahingehend hätte es wehgetan, irgendwie Cloud mal einen Celestia-Commander zu machen.
Ja,
einfach nur, um auch dieses Rot mal aus diesem Equipment-Theme rauszunehmen. Klar, dann gehen die auch viele Sachen wieder verloren, was wieder schade ist, aber
das wäre mal ein interessantes neues Design. Dann hätten sie einfach einen Charmant-Theme draus gemacht, was auch wieder falsch gewesen wäre. Das finde ich halt so spannend. Das Deck hat zwei extrem starke Reprints drin, die man im Auge haben sollte, wenn man meiner Meinung nach sowohl für Commander wie auch für Legacy spielt. Mhm. Wir haben Clouds Limit Break. Das ist ein 2-Mana Instant, der Tired hat. Das bedeutet für 0 Mana, wenn man 0 Mana beibezahlt, kann man eine getappte Kreatur zerstören. Mhm. Wenn man 1 Mana mehr bezahlt, kann man von beliebig vielen Spielern eine getappte Kreatur zerstören. Also für 3 Mana von jedem eine getappte Kreatur zerstören, ist schon gut.
Das ist schon ordentlich.
Aber man kann auch einfach für 6 Mana alle getappten Kreaturen zerstören als Instant Speed. Und das kann schon krass. So eine Art von, du greifst mich an, dann zerstöre ich alle deine Kreaturen.
Ja.
So nach dem Motto sein. Das ist schon mächtig. Und die zweite nicht zu verachtende Karte ist tatsächlich Yuffie.
Mhm.
Die Materia Hunter als 3-Mana 3-3er mit Ninjutsu. Die erste, glaube ich, rote Karte mit Ninjutsu. Und diese Ninja-Dame sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, übernehmen wir die Kontrolle über Nicht-Kreaturen-Artefakt, solange wie wir sie besitzen. Mhm. Wenn es da ausrüstet ist, können wir equippen. The Wandering. Muss ich mehr sagen.
Ja.
Also das ist eine sehr, sehr gute Karte tatsächlich.
Ja, sie snackt sich halt die geilen Artefakte halt weg, ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ich meine, halt, es sind auch so ein paar Staples da drin, also Professional Facebreaker. Ja. Also ist weirdly immer noch nicht so teuer, wie ich fühle, dass sie eigentlich sein sollte, dadurch, dass sie irgendwie jetzt alle Treasure-basierten Decks irgendwie reinpasst. Auch Pure Steel Battered Paladin ist ein Hammer-Reprint, muss hier auf jeden Fall rein. Wir sind halt eben in den Farben da drin. Und es gibt auf jeden Fall schon, also wie gesagt, man kann hier wirklich viel mit anfangen, gerade hier viele Sachen auch aus dem Mainset rauszunehmen. Wir haben das Buster Sword zum Beispiel jetzt mittlerweile gepreviewt bekommen, was hier, glaube ich, ziemlich insane drin ist. Bitte?
Und den anderen Cloud.
Den anderen Cloud, den kann man auf jeden Fall reinnehmen. Man könnte auch den Vorfahren von dem Mainset Cloud mit Stoneforge Mystic mit reinnehmen, damit man noch mehr
Tutoren hat. Was denn nicht Final Fantasy Kreatur in meinem Final Fantasy Commander?
Ja, lustigerweise, wie heißt das? Blade Reforged aus Herr der Ringe?
Ja.
Forge Renewed.
Ja.
Oder sowas. Das wäre eine optimale Karte hier drin.
Oh,
wenn man es noch kombinieren wollte mit einem anderen Universe Beyond, könnte man auch sich das Fallout Dogmeat Deck holen, weil das hat ja auch ganz viele Equipment.
Oh, stimmt, und Fallout, das war auch so ein, aber das war doch auch Naya, oder?
Ja, yeah, es war auch Naya. Ah. Deswegen, also Dogmeat passt hier perfekt rein. Man könnte auch hier diese Formal Pre-War Ware, dieses
Equipment,
das würde hier super gut reinpassen. Ja. Also wenn ihr nicht Immersion breaken wollt und sagt, hey, wir brauchen nur Final Fantasy Karten und bedienen uns nur aus dem Final Fantasy Set oder aus den Decks, dann lässt sich mit dem, also kauft euch das Deck und dann noch das alte Universe Beyond Fallout Deck und dann habt ihr eine gute Kombi auf jeden Fall drin.
Gute Fallout Final Fantasy, wer kennt's nicht?
Fallout
das
Triple, Final Fantasy,
das Triple F Deck.
Ja, eigentlich müsste es jetzt noch für irgendwie, für das neue Fallout irgendwie so ein Cloud Crossover geben, wie du als Cloud irgendwie spielen kannst oder so.
Genau.
Aber da gibt's auf jeden Fall viele Sachen, die man ganz gut kombinieren kann und die, glaube ich, ganz sinnvoll wären. Aber wie gesagt, ich glaube, Limit Break hat lustigerweise seine Limits, was die Weiterbildung angeht.
Ja.
Lustigerweise wäre das mit Tiefer anders. Also man könnte, glaube ich, mit Tiefer noch ein bisschen tiefer. Wow, die Jokes, die schreiben sich von alleine. Limit Break hat seine Limits, auch mit Tiefer geht man tiefer.
Ja,
ist auch alles mitgesagt, würde ich sagen. Aber damit sind wir auch durch, was die Commander-Decks angeht. Wenn du jetzt dein Ranking durchgehen würdest, welche Decks findest du am spannendsten und welche findest du am wenigsten spannend?
Also, Counterblitz müssen wir halt irgendwie rausnehmen. Ich bin sehr biased, was das Deck angeht.
wenn ja, das ist jetzt, S-Tier unerreicht. Das
genau,
ist
S-Tier unerreicht. Wenn ich es jetzt von dem Power-Level und von dem, wie ich es vom Allgemeinen finde, ranken müsste, wäre es tatsächlich Skyens und Spellcraft auf der 1.
Ja.
Counterblitz auf der 2. Dann tatsächlich Limitbreaker auf der 3. Und Revival Trance auf der 8 oder so.
Ja. Ich glaube, für mich wäre tatsächlich Counterblitz auf der 1, Limit Break auf der 2, Revival Trance auf der 3 und Science and Spellcraft auf der 4. Wobei ich wirklich sagen muss, ich glaube, nahezu alle Decks lassen sich, wenn man es wirklich upgraden möchte, zu richtig starken Decks holen. Also das Commander-Design ist Commander-Deck und Universes Beyond-Deck typisch. Ziemlich strong, also fast alle Commander haben Payoff und Enabler in einem. Oder halt im Second Command zum Beispiel, jetzt im Falle von Revival Trance. Und ich würde sagen, wenn man sie zu einem okayen Preis bekommt, und okay ist natürlich immer im Auge des Betrachters, lässt sich da schon echt auch einiges mitmachen. Ich würde sagen, ich bin mir mit den Produktionswegen nicht so vertraut, aber dadurch, dass es eigentlich ein Standard-Commander-Deck ist, hoffe ich, dass es nochmal Reprints gibt, so wie es bei Warhammer auch nochmal Reprints gibt.
Ja, aber es gab halt auch keine von Tarkir bisher.
Bisher nicht, ja, das stimmt.
Und ja, also ich hoff's wirklich, weil das sind coole Decks, die wirklich Spaß machen und auch, das muss man jetzt auch beide bedenken, ja auch neue Spieler und Spielerinnen in das Spiel bringen sollen, die Final Fantasy mögen. Mhm. Und ich finde, das haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet, weil wir halt beide nicht so krass im Final Fantasy Theme drin sind. Das kann ich jetzt nur aus den Streams und so weiter mit rausnehmen, was ich auf Reddit gelesen habe. Das soll dieses Set mal wieder perfekt machen, dass man halt das Gefühl hat, man spielt eine Final Fantasy Karte.
Ja.
Und halt im Magic-Universum. Und das soll halt sehr, sehr gut sein. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie das irgendwie fixen, dass sie zumindest von den Standardversionen einfach mal genug auf den Markt hauen, dass das halt irgendwie funktioniert. Weil das wäre ein Desaster, wenn sie hier Leuten, die sagen, hey, ich bin ein riesen Final Fantasy Fan, ich würde dieses Magic mal anschauen. Ach, ich kann mir davon nichts kaufen. Aber das ist ja doof. Ja, dann nicht. Ich glaube, das wäre das Schlimmste. Stell dir mal vor, Herr der Ringe wäre so limitiert gewesen. Ja,
total. Und ich meine, auch bei Herr der Ringe gab es Probleme, teilweise an Produkte so ranzukommen, aber nicht so in dem Stile, wie ich es halt jetzt habe. Also ich habe immer noch die Theorie, dass so Final Fantasy jetzt auf den vorgelaufenen Wegen von Herr der Ringe läuft. So von wegen, früher war schon Produkte ein bisschen wenig und jetzt mit Final Fantasy noch weniger, weil alle wissen, wie limitiert es sein könnte. Aber ich hoffe wirklich, dass so ein paar Reprints reinkommt. Ich glaube, tendenzielle Empfehlung für alle Leute, die jetzt hauptsächlich Magic-Spieler sind oder nicht so sold auf Final Fantasy sind, schaut euch alte Commander-Decks nochmal an, wenn ihr unbedingt ein neues braucht oder ein neues Theme. Vielleicht gibt's was in Farben, was ihr noch nicht habt oder was ein Theme begleitet, was ihr noch nicht habt. Denn ich glaube, diese Decks, die adden schon einige Karten, die man sich aber auch locker später als Singles holen kann. Und wie wir eben schon mit Fallout meinten und Limit Break, manchmal gibt es die Themes schon in der Vergangenheit in anderen Versionen.
Ja.
Und dann kann man sich da vielleicht eher ein bisschen das Geld sparen, wenn man jetzt nicht unbedingt den Final Fantasy Skin braucht. Ich glaube nicht, dass man sich diese Decks kauft wegen den Reprints, die da drin sind und
irgendwie
denkt, gut Value draus zu machen. Dafür sind die nicht gedacht. Sie sind da, wenn ihr Fans von Final Fantasy 6, 7, 10 und 14 seid. Dann solltet ihr die jeweils kaufen. Aber ja, das ist soweit unser Rundumschlag für die Final Fantasy Commander Decks. Wie findet ihr die Final Fantasy Commander Decks? Habt ihr Bock auf die neuen Artworks? Habt ihr Bock auf die Themes? Welches würdet ihr euch am ehesten kaufen? Vorausgesetzt, sie wären so im Bereich 50, 60 Euro, wo sie ja eigentlich sein sollten. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit den Secret Lair Drops zu Final Fantasy. Denn natürlich auch bei Secret Lair Front darf Final Fantasy nicht fehlen. Wir haben das komplette Produktpalette von Final Fantasy abgedeckt. Das beinhaltet eben auch die Secret Lair Drops. Und wir kriegen drei Stück im die sind zusammen mit dem mit der aktuellen Super Drop, die noch läuft, oder?
Nee, die sind mit dem nächsten, am 9. Juni, also mit der nächsten Super Drop. Weil Hiddy, die jetzt gerade läuft, ist ja schon wieder old. Die ist seit Montag, also vorvorgestern online. Dementsprechend ist sie schon wieder all.
Ja.
Und wir gucken schon auf den 9. Juni für die nächste Super Summer Drop.
Yes, auf jeden Fall. Es wird nie genügend nie genügend Secret Lair Drops geben, damit ja, da irgendwie was mit drin ist. Aber wir haben drei Stück. Lass uns mal kurz drüber reden. Und zwar die erste Secret Lair X Final Fantasy Game Over. Besteht aus 5 Karten. Wir haben Day of Judgment als Spira's Punishment. Wir haben Temporal Extortion as Absorb into Time. Wir haben Toxic Deluge as Merciless Poisoning. Wir haben Creator's Grasp as Unseat the Usurper. Und wir haben Star of Extinction as Meteor Fall. Tragische Game-Over-Momente aus den Spielen habe ich jetzt mal vom Titel und von den Namen wild geschätzt. Was sagst du zu den Karten aus der Drop?
Also ich kenne davon nur Spira's Punishment. Das kenne ich leider sehr gut. Aber ansonsten, es sind sehr gute Removal-Spells. Mhm. Es ist eine wilde Auswahl. Also gerade hier Temperate Extortion finde ich wild, da drin zu sehen. Es sind sehr gute Sachen. Ich habe am Anfang so gedacht, so okay, also ich kann schon mal spoilern, wir werden nur über Non-Creatures-Sachen reden. Ja. Dann war ich am Anfang so, aber wenn sie nicht Kreaturen, und dann ist mir eingefallen, ja, okay, warum sollten sie Kreaturen machen? Die sind ja alle im Mainset.
Ja, sie haben mehr als genug Legendary Creature. Ich glaube, es gibt in Final Fantasy über 100 neue Legendary Creatures. Also das und allein.
Die meisten sind Human tatsächlich, das muss man dabei sagen.
Und das zieht den Legendary Creature Count so in die Höhe für dieses Jahr, aber
Commander-Spieler, viel Spaß. nee, aber tatsächlich finde ich den Drop eigentlich ganz cool. Es sind gute Removals. Es sind, Day of Judgment ist einfach ein guter Sach. Praetor's Grasp ist auch schon länger nicht geprintet worden. Toxic Deluge, immer eine gute Karte. Star of Extinction ist okayisch. Und wie gesagt, die Extensions finde ich nett. Es ist ein gutes Ding. Man muss dabei sagen, es läuft auf 30 US-Dollar in Non-Foil und 40 in Foil. Das bedeutet 35 und 45 Euro.
Ja.
Und damit nicht erhöht, wie man aktuell davon ausgegangen ist.
Ja.
Und gerade dadurch, dass es eine Final Fantasy Lizenz hat und es nicht erhöht ist, muss ich sagen, finde ich es eigentlich im Magic-Universum, 45 Euro ist unglaublich viel Geld, oder 35, aber im Magic-Universum gerade finde ich es fair.
Ja, definitiv. Und das sind die Preise für alle drei Drops, kann man schon mal direkt sagen. Finde ich auch okay. 5, wir hatten schon mal mehr, wir hatten schon mal weniger. Aber ich finde teilweise die Auswahl, da haben sie sich schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, gerade wenn man sich das nächste anschaut, und zwar Secret Lair X Final Fantasy Grimoire. Da haben wir einmal Yuna's Holy Magic als Prismatic Ending. Dann haben wir Cyclonic Rift als Hope's Arrow Magic. Dann haben wir Damn als Noctis Death Magic. Dann haben wir Lightning Bolt als Vivi's Thunder Magic und zu guter Letzt Heroic Intervention als Aerith Kuraga Magic. Also wir haben jeweils Charaktere aus den Spielen, die ihre Art von Magic machen, und das resultiert halt in Prismatic Ending, Cyclonic Rift Dam, Lightning Bolt und Heroic Intervention. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Secret Lair Drop gesehen, die mehr Playables hat in einer Secret Lair Drop als irgendwas überhaupt. Also klar, sowas wie Damn und Prismatic Ending ist nicht so teuer wie andere Sachen, und auch Lightning Bolt ist nicht wirklich teuer. Aber Heroic Intervention und Cyclonic Rift, das sind zwei ultra super Staples, die eigentlich jedes Deck braucht, die in den Farben ist, oder?
Auch die anderen. Auch Damn wird in jedem Schwarz-Weiß-Deck, was ich so kenne, gespielt.
Stimmt. Lässt sich sehr gut spielen.
Prismatic Ending ist eine unglaublich viel gespielte Karte, gerade in Legacy und Modern.
Ja.
Lightning Bolt ja sowieso ein Staple über alle Formate, wo sie legal ist, irgendwie drüber hinweg. Und es sind wunderschöne Artworks, sehr gute Playable-Karten. Sie mussten Yuna drauf drücken. Natürlich mussten sie Yuna drauf drücken.
Du das sollst es ja auch kaufen.
Natürlich, genau, ich muss mir das halt auch viermal kaufen, ist gar kein Problem. oder ich kaufe mir die Karte einzeln.
Ja.
Aber es ist von allem, was ich so, egal jetzt mal davon abgesehen, dass da Final Fantasy drauf ist und so weiter, ist es, glaube ich, von der reinen Kartenauswahl eins, wenn nicht das beste Secret Lair, was ich seit langem gesehen habe.
Definitiv. Gerade wenn wir uns die aktuell laufende Superdrop angucke, die halt auch zu Recht ein bisschen geschämt wird mit 100 Euro Raised Foil
von gebannten Staples. Karten, die und überall gebannt sind aus dem Commander.
Ist das hier wirklich nochmal so eine neue Erfrischung zu sehen? Okay, sie kriegen auch die Kartenauswahl nochmal gut hin. Aber wir haben noch eine letzte, und zwar Secret Lair X Final Fantasy Weapons. Da haben wir auch hier Yuna Sending Staff als Staff of the Storyteller. Wir haben Blade of Cells, Selves as Clive's Invictus Blade. Wir haben Cloud's Buster Sword als Umezawa's Jitte. Wir haben Gaia's Darkhammer als Colossus Hammer. Und Tidus' Brotherhood Sword als Sword of Truth and Justice. Auch hier sehr wilde Karten. Ich meine, Colossus Hammer wird mittlerweile dadurch, dass sie so häufig gefragt ist durch Equipment Commander Decks und Hammer Time Modern Decks eventuell, ist es halt eine Uncommon, die schon auch mittlerweile einen höheren Preis hat als andere Uncommons, aber trotzdem ein paar ziemlich starke Reprints drin. Also Sword of Truth and Justice ist ein bisschen was. Umezawa's Jitte ist natürlich auch ein bisschen legendär. Blade of Selves ist ziemlich gut in Commander. Also was sagst du zu der Artefakt Secret Lair Drop?
Der Staff of the Storyteller ist insane.
Ja.
Der ist eine insane gute Karte, die also jede Karte davon, bis auf Blade of the Selves, habe ich im Legacy schon gespielt.
Krass.
Und das sagt schon viel aus über das Power-Level, über das wir hier reden.
Ja.
Ich finde es ein bisschen schade, dass hier ein Colossal Hammer drin ist, weil in dem Naya-Deck ist auch ein Colossal Hammer drin.
Ja, gibt's zwei Final Fantasy Colossal Hammer.
Genau, das finde ich, das finde ich schade. Ja. Das finde ich wirklich, das tut, da hätte man auch einen Behemoth, wie heißt er? Den, nicht Behemoth Slash, sondern Loxodon Kriegshammer. Ja, steht Loxodon drin.
Ja, das stimmt.
Aber halt irgendwas machen können. Weil das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr cool. Hier sind zwei Final Fantasy 10 Karten drin. Das hat mich auch am Anfang sehr verwirrt. Also, die Auswahl der Karten, der Ausrüstung ist für sich alleine gesehen unglaublich gut.
Ja.
Die Artworks verwirren mich so ein bisschen, wie gesagt, mit zweimal Final Fantasy X. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber dabei sagen, ich finde das nicht schlimm, ich muss es halt auch kaufen, da ist Yuna drauf. und Staff of the Storyteller spiele ich halt viermal in Legacy, also wird das demnächst mein Staff of the Storyteller. Mhm. Und auch das ist Grund auf solide. Selbst das Truth and Justice, was ja oftmals belächelt wird, so als das eins der schwächsten Swords, ist ein verdammt gutes Sword, gerade wenn man das in dem Tidus Yuna Deck benutzt. Ja,
das passt zum Proliferate rein,
halt. Und das passt halt super rein. Und auch der Staff passt rein. Also, sie haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen Gedanken gemacht, wo kommt welches Deck hin? Mhm. Außer vielleicht beim Colossal Hammer.
Ich muss auch sagen, ich finde Clouds Buster Sword ein bisschen komisch. Also, die Idee ist natürlich schon klar. Umezawa's Jitte macht halt Combat schwierig und dementsprechend ist Clouds Buster Sword, also wenn Cloud sein Schwert hat, dann ist Combat auch für Cloud schwierig so. Aber wenn ich an die Jitte denke, an so ein kleines Ninja-Messerchen und dann kommt Cloud mit seinem Stahlbalken um die Ecke, ist jetzt nicht die erste Assoziation, die ich hatte. Aber trotzdem muss ich sagen, ist auch das einfach ein sehr netter Reprint. Wird wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, wenn man Clouds Buster Sword im selben Deck spielt wie das Buster Sword aus Mainset. Einfach nur weil wegen der Namensgebung. Vor allen Dingen, wenn man mit Mainset Cloud das Buster Sword findet und dann noch Clouds Buster Sword, weil dann hat man Clouds Buster Sword und Buster Sword. aber ich meine, wer guckt schon so genauer hin, ne?
Ja, ist ja nur ein Flavor Set.
Genau, aber auch hier muss ich sagen, die Auswahl ist sehr gut. Sie schaffen es halt, hochqualitative Artefakte auch in eine Secret Lair Drop zu packen. Es ist natürlich ein bisschen, muss es immer Universes Beyond sein, aber naja, gut, sind wir mal nicht so. Darüber hinaus muss man noch sagen, sie haben noch eine Gilded Lotus als Secret Lair Drop Promo dabei. Man muss einfach nur eine Drop kaufen, dann kriegt man die, oder?
Man muss einen Bundle kaufen.
Ach, ein Bundle ist es, okay.
Man muss einen Bundle kaufen, um das zu bekommen. Die sind in den Bundles halt, soweit ich weiß, nur drin. Mhm. Genau. Also das ist
Auf der anderen Seite Gilded Lotus, halt ein 5-Mana-Mana-Rock, der für 3 tappt, verpasst man, glaube ich, auch nicht viel. Also da sind die Qualities in den Drops selber einfach zu hoch, als dass das jetzt großen Entscheidungen treffen würde. Das ist nicht wie bei der Marvel Secret Lair, das Arcane Signet, was dann super schnell ausverkauft
war. Ja, das war crazy. Also, ich weiß es nicht, weil Final Fantasy VII bin ich halt nicht drin. Es kann sein, dass das so die krasseste Blume und das ist, worum es denn im ganzen Spiel geht. Keine Ahnung. Ja. Aber jetzt gerade würde ich sagen, mich persönlich würde es jetzt nicht dazu animieren, extra einen großen Drop zu kaufen, nur um dieses Ding zu bekommen, was ja bei den anderen Sachen schon ziemlich sinnvoll war, sag ich mal so.
Genau, und das ist halt hier, ist halt so eine Kategorie nice to have, wenn man sowieso bestellt, aber ich würde jetzt nicht deswegen was bestellen, so. Aber ja, ich meine, allem zusammen muss ich wirklich sagen, ich bin überrascht über dieses Secret Lair Drop, also sehr viel Quality tatsächlich drin und auch nicht zu viele Drops. Ich finde, 3 ist immer gut überschaubar. Wir hatten auch teilweise welche, wo so 5 bis 7 irgendwie in der Franchise
das drin kommt war. Das kommt ja oben auf den Summer Drop obendrauf.
Aber ich meine jetzt nur für Final Fantasy. Also klar, es kommt noch mehr, aber nur für Final Fantasy ist es relativ überschaubar. Und wenn jetzt jemand unbedingt jedes Produkt von Final Fantasy kaufen würde, sehe ich das schon eher, 3 Drops zu kaufen, als jetzt 7 oder so. Man muss irgendwie super viel Geld ausgeben. Aber
weil ich sagen muss, ich find's seltsam, dass es keinen Land-Drop geht.
Ja.
Also das mit so den ikonischen Orten oder so, weil es gibt ja schon Full Arts im Set selber. Deswegen kann es sein, dass sie es deshalb rausgelassen haben, aber ja.
Schauen wir mal auf jeden Fall. Ja. Aber
ist gut.
Wie findet ihr die Final Fantasy Secret Lair Drops? Werdet ihr euch wann ist das so?
9. Juni.
Werdet ihr euch am 9. Juni in die digitale Queue einfinden und versuchen, eure Hände an diesen Drops zu bekommen? Oder sagt ihr, hey, Final Fantasy interessiert mich nicht, ich hole mir dann die günstigeren Versionen aus dem Magic-Universum, schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde mal sagen, wir sind zwar schon ein bisschen drüber, wir machen mal noch 1, 2 Fragen. Ask us anything. Das heißt, Marc, wie kommen die Leute mit ihrer Frage zu uns in den Podcast?
Ihr könnt unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes auf den Link klicken, wo Discord steht. Und dort kommt ihr auf unseren wirklich, wirklich, wirklich coolen Radio Raffniger Discord. Dort sind verschiedene Bereiche unterwegs. Unter anderem werdet ihr durch die Bots, die euch durch den Raum führen, auch am Ask Us Anything vorbeigeführt. Also werdet ihr auch dran vorbeigeführt. Dort Frage stellen, schreibt keinen Roman. Eine kurze Frage, ihr dürft es auch ein bisschen aussetzen, gar keine Frage, dürft auch die Frage darf auch länger sein, aber bitte kein 5-Seiten-Roman. Und dann auf Enter drücken, wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr direkt eine zweite Frage hinterher schicken, aber bitte einzeln runterschicken. Und dann werdet ihr weiter in den Discord geleitet und kommt zu unserer fabelhaften Community. Deswegen könnt ihr mal vorbeischauen.
Genau. Und so hat uns zum Beispiel geschrieben Captain Igloo bzw. Dan, mit dem ich lustigerweise letzte Woche noch eine Runde Pauper spielen durfte. Deswegen danke für die Runde. Auch nochmal hier. Aber er fragt, welche Karten hattet ihr schon oft in euren Wands oder in den Warenkorben und habt sie dann doch nie bestellt? Und was war der Grund dafür? Hast du eine Wand, wo du immer mal gedacht hast, so die will ich jetzt kaufen, aber hab's noch nicht gekauft?
Ja, das klingt jetzt wieder größer als ist. Aber ja, hab ich. Tabernacle of Penrith.
Natürlich sofort Reserved List.
Klingt halt so dumm, wie es ist.
Ja.
Aber gerade in Englisch, ich habe sie öfter im Warenkorb gehabt. Jedes Mal, wenn mein Card Market gegen Ende des Jahres, weil ich ziehe davon ja kein Geld runter, gegen Ende des Jahres so irgendwie auf den Betrag hochgeht, wo ich mir denke, so Weihnachtsgeschenke für Freunde und Familie oder Weihnachtsgeschenk für dich. Es ist bisher immer das Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie geworden. Aber irgendwann kann es passieren, dass ich da Ende des Jahres sage, nee, Weihnachtsgeschenk für dich. Und dann wird's wirklich mal nicht nur, könntest du mir bitte Bilder schicken, hier ist meine Karte im Warenkorb, sondern dann kann es auch gut sein, dass ich sie mal bei mir kaufe.
Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, bei mir sind es halt immer mit aktuellen Releases, ich habe immer so meistens die Sachen, die auch bei uns in der Top-Liste jeweils landen, die landen eigentlich bei mir auch immer in der Want-Liste und meistens auch mal kurz in den Warenkorb, aber meistens warte ich entweder ab noch, bis ich halt wirklich alle Booster aus dem Set, die ich halt hier habe, geöffnet habe, um sicher zu gehen, dass ich jetzt Sachen nicht bestelle und dann ziehe ich sie aus dem Booster, wie zum Beispiel Cory Steelcutter ist zum Beispiel jetzt auf meiner Want-Liste, nachdem ich sicher war, dass sie in meinen Takir-Booster nicht drin waren. Ich habe sie aber noch nicht gekauft, einfach nur, weil jetzt sich gerade noch kein großer Need ergeben hat, aber ähnlich ist es halt mit so manchen Super-Staples, also sowas wie Urborg oder sowas oder diese Mono-Black-Staples, die halt alles tappen lassen für so viele Sümpfe, die du hast oder alles zu Sümpfen macht. Ich hatte einmal Luck und habe eine aus dem Booster gezogen und da dachte ich, okay, geil, muss ich mir nicht mehr kaufen, aber natürlich hat man mehr Needs für diese Karte, als man die hatte, deswegen bei so Staples bin ich schon mal ein bisschen pingelig, wo ich irgendwie sage, muss ich das jetzt wirklich ausgeben, 50 Euro für ein Land, Phyrexian Tower oder Phyrexian Altar ist da ähnlich, sind astreine Karten, aber irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, für eine Karte so viel Geld auszugeben, also ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen hin und her und meistens finde ich dann doch irgendeine spannendere Alternative, gerade in Commander, wo man dann sagt, okay, es ist nicht das Beste, aber das ist irgendwie auch noch ganz gut, dann spiele ich doch lieber das. Die nächste Frage von Xatu Hatu: Am 10. Mai wird auf Arena Explorer in Pioneer umgewandelt. Welche Formate sollten als nächstes nachziehen? Wir haben natürlich schon darüber berichtet, über den Pioneer-Wandel, aber würdest du dir was wünschen auf Arena und wie würdest du es umsetzen?
Also ich bin ja ein Realist. Ich denke nicht, dass wir irgendwas anderes als Pioneer Standard auf Arena bekommen. Vielleicht irgendwann so ein Möchtegern Commander wirklich mit Multiplayer. Ich glaube, wenn, dann wäre das ein höherer Fokus, wie zum Beispiel Modern oder irgendwie ein anderes Format, Legacy oder ähnliches. Ich glaube, Commander hat eine höhere Priorität, auf Magic Arena zu bekommen, wie zum Beispiel Modern oder Legacy. Dementsprechend, wenn ich es mir wünschen würde, natürlich Legacy, aber ich gehe nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass Arena ein Pioneer- und Standard-Only-Client bleibt. Und vielleicht fände ich es cool, Pauper zu haben, so ein Pioneer-Pauper, so ein PP. Pioneer-Pauper fände ich halt als
PP-Pauper.
Fände ich als Edition, also als zusätzliches Magic Arena-Format, glaube ich, einfach sehr interessant.
Ja, ich habe gerade überlegt, ich fände es, glaube ich, am spannendsten, weil, sind wir mal ehrlich, halt dieses ganze Umsetzen von Eternal-Formaten, das auf den Klienten zu bringen, das würde Jahre und Jahrzehnte dauern, bis es so ideal ist. Und wenn man dann einsteigen würde, wäre es halt super, super, super teuer. Das heißt, das ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wie realistisch ist das? Ich hätte tatsächlich aber Bock, das so ein bisschen zu kombinieren mit regelmäßig quasi alten Draft-Formaten auf den Klienten zu bringen und die dann aber auch als Phantom-Draft anzubieten, sodass man quasi immer sagen kann, ich höre immer Innistrad, das originale Innistrad als Draft war super. Wenn man das originale Innistrad einfach immer on-demand draften könnte auf Arena und das wäre halt so ein bisschen so diese Go-To-Plattform für eben Drafts und man könnte vielleicht relativ günstig sogar Phantom-Drafts anbieten, das wäre, glaube ich, nochmal ein großer Grund, da halt Arena irgendwie aufzumachen. Es würde gleichzeitig mehr Karten auf den Klienten bringen und halt Leute nostalgisch so ein bisschen abholen. Aber was wir bisher gelernt haben von den verschiedenen Ansätzen mit sowas wie Amonkhet Remastered bis halt hin zu Innistrad, Shadows over Innistrad einfach voll als Set rauszubringen, ist das immer mal so schwierig. Also sie haben da irgendwie noch nicht die Formel gefunden, die für sich irgendwie spannend ist. Und auf der Vorderseite kommen ja auch immer mehr neue Sets rein. Deswegen ist das wahrscheinlich auch relativ unwahrscheinlich. Aber je mehr Formate, desto besser. Dann noch eine letzte Frage von Balgru, der fragt, wenn ihr entscheiden könntet, welche Sets released werden, würdet ihr wie damals mit Kamigawa ein oder mehrere Sets veröffentlichen, deren Karten nicht besonders stark sind, um die Formate auszubalancieren? Ich glaube, die Frage ist halt, würde man full-on quasi Sets releasen, die nur auf Power gehen oder mehr auf geringere Power dafür halt, dass man vielleicht auch riskiert, dass die nicht so spannend sind. Also würdest du eher Power über alles, ein bisschen Horizon-Style gehen oder vielleicht so ein bisschen mehr Synergie und auf Standard fokussiert Sets releasen?
Ich würde wahrscheinlich beim Power-Set bleiben, weil du halt immer wieder Schwankungen auch drin hast. Auch aktuell haben wir im Standard eine leichte Schwankung drin. Wir haben den Vorteil davon, dass wir sowas haben wie Dragons of Tarkir oder auch Kamigawa, Neon Dynasty und sowas, das halt starke Sets sind. Gleichzeitig haben wir auch ein paar schwache Sets, die trotzdem ihre Daseinsberechtigung haben. Ja. Das Problem ist, wenn man jetzt hingeht mit so einem hohen Power-Level und released jetzt 2, 3, 4 schwache Sets, werden die Verkaufszahlen in Grund und Boden gehen. Das haben wir erlebt, weil wir hatten jetzt 2, 3, 4 schlechte Sets. Ja. Bis hin zu Ether Draft, wo halt bis heute Stapel und Displayweise Ether Draft in allen Stores hängen, weil niemand will Ether Draft kaufen, weil Ether Draft einfach eine ganz, ganz schlechte Edition ist, weil sie halt nicht so ein hohes Power Level hat. Und das balanciert leider die Karten gar nicht aus. Also das Format Standard oder generell die anderen Formate werden dadurch nicht ausbalancierter, sondern sie werden einfach ignoriert, also Ether Draft wird einfach ignoriert und es wird auf das nächste Powerhouse gesetzt und den einzigen, denen das weh tut, sind die Stores. Und die haben, weiß Gott, in letzter Zeit genug gelitten. Deswegen finde ich es okay, ein gesundes, höheres Powerlevel zu haben. Wir müssen uns nicht wie Yu-Gi-Oh! Jedes Mal mit einem Powerlevel überbieten, das fände ich schlecht, aber so Kamigawa Neon Dynasty Style, dann auch Dragons of Tarkir Style, auch der Final Fantasy Style jetzt. Ja. Das sind gute Karten, die in vielen Formaten Play sehen, die aber nicht super broken sind, wie erste Eldraine, was halt einfach dominiert hat.
Da waren zu viele effiziente Karten drin, ja.
Genau. Und ich glaube so, dass man sagt, man hat schon ein gutes, höheres Power-Level, ohne dass man jetzt irgendwie schlechte Sets extra reindruckt und so weiter. Deswegen, das Kamigawa damals hat ja auch dafür gesorgt, dass Leute aufgehört haben nach Mirrodin, nach Aufmarsch. Und genauso war es ja auch mit der Zeit, um Lurwine, Morningtide, Eventide rum, weil auch diese Sets sehr schwach waren. Und auch da haben Leute aufgehört. Ja. Und das, ich möchte das nicht nochmal erleben.
Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, so, weil das Ding ist halt, natürlich macht's halt wahrscheinlich mega Bock, ein Set rauszuhauen, was mega Power-Level halt alles umwirft und sehr viele powerstarke Karten drin hat, die überall Play sehen. Aber wie geht's dann weiter? So, wie kannst du das halt ausbalancieren mit dem nächsten Set, ohne dass es schon wieder drüber ist und schon wieder drüber ist und schon wieder drüber ist? Und selbst in Aether Drift hatten wir ja sehr viele Karten, die so die beste Version von dem Karteneffekt ist, die wir jemals gesehen haben. Bestes Beispiel Stock Up ist so der beste 3-Mana-Sorcery-Speed-Divination-Effekt, den wir irgendwie bisher hatten. Und ist dementsprechend ja auch hoch gefragt, obwohl es halt eine Uncommon ist. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, ich würde ein bisschen mehr auf tatsächlich Synergien gehen. Und wenn ich wirklich für die Sets verantwortlich bin, auch sowas reinnehmen wie halt ne Block Constructed, dass sich Strategien auch über eine gewisse Zeit entwickeln. Also sagen wir mal, du fängst bei einem neuen Standard an, sagen wir mal, du hättest keine Vorgeschichte und du würdest jetzt halt starten, im Set 1 so ein paar Enabler für eine, keine Ahnung, Equipment-Strategie reinzubringen. Und dann danach bringst du noch ein paar Kreaturen, die sich gut equippen lassen. Und dann zum guter Letzt hast du dann die riesen Payoffs, dass du halt so nach und nach so ein Deck wirklich formen kannst. Die Frage ist halt nur, und das ist halt das alte Standardproblem, oder jetzt wieder das Standardproblem, dass wir ein sehr großes Standard haben mit sehr vielen Sets und da kommst du schon fast an die Grenzen, was du halt in einem Standardset drucken kannst, ohne dass du in Power Creep verfallen musst, damit überhaupt noch Leute hingucken. So. Deswegen auch gar nicht so leicht, gar nicht so leicht zu sagen. Also meine Tendenz wäre wahrscheinlich, leicht anzufangen und dann halt so leicht immer stärker zu werden, aber wo ist der Cut-Off-Point, wo du sagst, okay, jetzt musst du irgendwie resetten? Ja, es ist keine leichte Entscheidung und ich muss wirklich sagen, bei dem ganzen Gemecker, das wir tun, mega Respekt an die Magic Designer, die halt trotzdem irgendwie geschafft haben, ein ganz okayes Standard rauszubringen, auch wenn sehr viel Monstrous Rage dabei ist. Aber
ja, und es immer noch kein Reprint von Foundation gibt.
Ja, das stimmt. Das ein paar Probleme, aber das kriegen sie schon ganz gut hin. Aber das soweit. Alle Fragen fürs Ask Us Anything diese Woche. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne vorbei in unserem Radio Ravnica Discord. Stellt eure Fragen um Ask Us Anything. Seid dabei bei den ganzen schönen Events. Wir machen momentan ein Pauper-Turnier und ich glaube Legacy-Turnier auch.
Legacy ist heute gestartet, also für euch am Montag.
Yes. Dementsprechend, wenn ihr da Bock habt, beim nächsten dabei zu sein, schaut gerne vorbei. Vielen Dank an unsere Mods, vielen Dank an alle Fragensteller und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr uns auf den Social-Media-Kanälen unterstützt, beziehungsweise da abonniert, folgt, liked. Das sind die YouTube-Kanäle, MTG Blackset für Marc, Gamery für mich, natürlich auch Spotify und Apple Podcast, gerne Radio Ravnica liken und abonnieren. Instagram und alle weiteren Social-Media-Plattformen, wo wir sind in unseren Link-Trees, beziehungsweise Link-Übersichten. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr zum einen Holy kaufen, Sponsor von dieser Folge, die fabelhaften Energy-Getränke dort euch anschauen bei weareholy.com/radioravnica und mit den Codes Ravnica10 10% sparen oder Ravnica5, wenn ihr das erstmal einkauft, 5 Euro auf euren ersten Einkauf eben sparen. Und das unterstützt uns eben indirekt. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, uns direkt zu unterstützen. Das zum Beispiel über patreon.com/gamery. Und dort könnt ihr euch in verschiedene Tiers einreihen. Und im Goldtier landet ihr in der Namensnennung wie folgende fabelhaften Menschen. Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, Fabian L, Jan W, King Bombarda, Lulz, Nico Karp, Siren, Sascha H, Simonim, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und noch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit mehr Final Fantasy und was auch immer in der Welt von Magic abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.